SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Jedes Jahr stellt der Rechnungshof seinen Bericht vor und guckt natürlich auch auf den Haushalt hier im Saarland, aber sonst auch auf viele weitere Punkte, die finanziell und organisatorisch im Land möglicherweise nicht ganz so rund laufen. Heute wurde der Bericht für das Jahr 23 vorgelegt. Jannik Böffel aus der Politikredaktion war dabei und hat natürlich den Bericht gelesen. Jannik, ja, Kernaufgabe vom Landesrechnungshof ist ja der Blick auf den Haushalt. Wie fällt denn da das Fazit aus?
Ja, und Kernposition des Rechnungshofes ist es, Schulden gegenüber kritisch zu sein. Und da ist natürlich einer der Punkte Ende 22. Der Rechnungshof prüft ja sozusagen immer im Rückblick, hat der Schuldenstand im Land ein Rekordniveau von 17,3 Milliarden Euro erreicht, so viel wie noch nie. Der ist zwar mittlerweile wieder ein bisschen gesunken, aber das ist natürlich klar, da mahnt der Rechnungshof. Aber auch mit Blick auf den Stabilitätsrat. Der sitzt in Berlin und schaut sich die Haushalte der Länder an, überprüft, ob dort sozusagen alles haushaltskonform und der Schuldenabbau so funktioniert, wie er laufen soll. Und da gibt es 4 Kriterien, 4 Schwellenwerte. 2 davon hat das Saarland überschritten. Und wenn wir die Gesamtheit uns anschauen, liegt das Saarland entweder im Vergleich der Länder auf dem letzten oder vorletzten Platz. Da sagt der Rechnungshof, da ist Handlungsbedarf. Da muss man möglicherweise auch ein bisschen in der Haushaltspolitik umsteuern.
Also wir geben zu viel Geld aus, kann man kurz gesagt sagen.
Ja, zu wenig kommt rein und zu viel wird ausgegeben. Aber natürlich, wir sind uns auch alle der Situation, was an Investitionen im Land notwendig ist, bewusst.
Da gibt es auch immer wieder 1-2 amüsante Themen, auch wenn wir jetzt hier schon das ein oder andere Mal geschmunzelt haben. Diesmal waren es die Asservatenkammer von Polizei und Staatsanwaltschaft. Warum?
Die haben sich die Prüfer angeschaut, auch vor dem Hintergrund, dass es Berichte gab, dass das in anderen Bundesländern sehr katastrophal läuft. Ganz so schlimm ist es im Saarland nicht, aber es gab schon einige Punkte, wo sie Verbesserungen gesehen haben. Tatsächlich war bei der Staatsanwaltschaft, war da die Rede in dem Prüfauftrag von einem richtigen Besichtigungstourismus, dass eigentlich nicht klar war, wer darf sich die Sachen angucken, wer darf dort in die Asservatenkammer rein. Und ein wirklich zum Schmunzelnder Faktor ist, es geht auch um die Verpackung, wie Dinge wie Asservate verpackt werden. Einerseits natürlich gefährliche Dinge, einerseits wertvolle Dinge, aber auch beim Thema Drogen. Die sind wohl einfach nicht luftdicht verpackt, sodass es tatsächlich im Prüfbericht heißt, ein wörtlich eindringlicher und im gesamten übrigen Bereich der Asservatenkammer deutlich wahrnehmbarer Geruch geht davon aus. Also knapp gesagt, es hat extrem nach Gras gestunken in dieser Asservatenkammer. Aber tatsächlich haben auch die Prüfer gesagt, da wurde schon, während sie geprüft haben, wurde deutlich viel mehr verbessert und viele Vorschläge wahrgenommen.
Ich denke, da gibt es vielleicht den einen oder anderen Saarländer, der mal sagen kann, wie man Gras verpackt, ohne dass es riecht. Es gibt aber noch ein Thema, das hat uns alle aufhorchen lassen, und zwar der Zustand unserer Förderschulen hier. Die sind ja in der Verantwortung des Landes und ganz offenbar, also laut Landesrechnungshof, katastrophal.
Ja, tatsächlich. Also man kann es eigentlich nicht anders ausdrücken. Es gibt in der Verantwortung des Landes 8 Schulen, 2 davon sind ohne Beanstandung gewesen. Da ist das Land aber in diesem Fall nur Mieter in den Gebäuden. Mhm. Nämlich die sind vermietet vom Landkreis Neunkirchen und vom Regionalverband. Bei den anderen 6 Schulen habe ich das in dieser Heftigkeit selten erlebt, dass der Rechnungshof ein so katastrophales Bild zeichnet. Es liest sich katastrophal: Schimmel in den Klassenzimmern und Kellern, Fluchtwege für Rollstuhlfahrer, die durchs Fenster führen, Fußboden, der nur mit Klebeband repariert wird, und auch noch so ein Beispiel: an der Schule für Sehbehinderungen ist die Deckenbeleuchtung so alt, dass es keine Leuchtmittel mehr dafür gibt. Das heißt, wenn eine davon kaputt geht, bleibt es dunkel. Es ist auch sehr deutlich geworden heute in der Präsentation. Die zuständige Direktorin hat gesagt, viele dieser Mängel seien schlicht eine akute Gesundheitsgefährdung für die Schüler und jede privat betriebene Schule wäre längst dicht gemacht worden. Also ein vernichtendes Urteil. Der Grund dafür ist ein relativ komplexer, weil die Zuständigkeiten so unterschiedlich sind. Es gibt kein zentrales Liegenschaftsmanagement, das heißt, für Planung und Begutachtung, was wohl in vielen Fällen auch nicht passiert, ist das Bildungsministerium zuständig und für die Ausführung das Bauministerium. Häufig hat es aber der Plan gar nicht ins Bauministerium geschafft, auch weil die Stelle im Bildungsministerium, die dafür zuständig ist, lange unbesetzt war. Also es ist ein katastrophaler Zustand an den Schulen und das passiert auch selten, dass die Prüfer nicht nur beim Thema Haushalt, sondern auch bei so einem konkreten Punkt gesagt haben, das werden wir im Blick behalten.
Wir haben in den Bericht des Landesrechnungshofes hier im Saarland geschaut mit Jannik Böffel. Vielen Dank. Erinnern Sie sich noch an das Papstbild in der dicken weißen Daunenjacke? Ach, so eine dunkle Sonnenbrille hatte er auf. Das ging um die Welt und sofort haben sich alle Menschen aufgeregt und gesagt, warum trägt der Papst jetzt nicht mehr seine traditionelle Robe? Viele andere haben den vermeintlich coolen Style des Papstes gefeiert. Schnell wurde aber klar, das Foto ist gefaked, also nicht echt. Sowas begegnet uns immer häufiger, gerade auch in Wahlkampfzeiten. Teilweise gibt es ganze Desinformationskampagnen über Politiker und Politikerinnen aus Russland oder China zum Beispiel, kommen diese Kampagnen, um Wahlen zu beeinflussen. Unter anderem davor warnt auch der saarländische Verfassungsschutz. Gestern Abend hat er zu einem Treffen eingeladen. Mein Kollege Marco Karp war dabei. Marco, worum ging es denn da ganz genau?
Im Kern ging es darum, breit zu informieren und Bedrohungslagen aufzuzeigen. Entsprechend breit wurde dann auch eingeladen, also aus der Wirtschaft, der Forschung, aber auch ein Vertreter vom saarländischen Städte- und Gemeindetag. Interessant ist, dass der Verfassungsschutz vor allem Forschungsinstitute an der Universität des Saarlandes oder der HTW im Fokus ausländischer Nachrichtendienste sieht. Denen geht es dann vor allem darum, Spionage oder Cyberattacken zu betreiben, um illegal an Informationen zu kommen und sich daraus dann einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Die Institute selbst wollten sich nicht dazu äußern, ob sie in letzter Zeit vermehrt Attacken ausgesetzt waren.
Immer wieder ist ja auch ein Thema Falschnachrichten, also sogenannte Fake News. Die haben wir alle vermutlich jeden Tag, auch mal auf unserem Handy. Vor den Wahlen werden es meistens immer mehr. Sehen dann zum Beispiel auch gefälschte Videos teilweise von Politikern. Wie sieht's denn jetzt vor den Bundestagswahlen aus im Februar?
Also gerade jetzt vor den Bundestagswahlen, das hast du richtig gesagt, haben verschiedene Akteure ein Interesse daran, Meinungen zu beeinflussen und die Gesellschaft zu destabilisieren. Mhm. Und genau das ist ja auch das Ziel der Falschinformationen. Jeder kennt es, diese KI-produzierten Videos von Politikern, die dann was in den Mund gelegt bekommen, was sie eben nie gesagt haben und was dann doch zu einem Aufschrei führen kann. Und das kennt man auch, falsche Informationen verbreiten sich dann rasend schnell übers Netz. Und sowas wird eben gezielt auch eingesetzt durch Russland, wie der Verfassungsschutz und auch das Innenministerium bestätigt haben. Und das ist auch ein großer Punkt, je länger der analoge Krieg in der Ukraine dauert, desto mehr sei Russland auch bereit, diese hybriden Waffen, also eben Cyberangriffe und Falschnachrichten einzusetzen. Und die Tendenz wird wohl in den nächsten Wochen dann auch noch steigen.
Das sind jetzt Attacken im Internet, aber wir haben ja eigentlich im Moment ein bestes Beispiel von wirklich gezielten Attacken, zum Beispiel auf das Tiefseekabel in der Ostsee. Da geht es um unsere Stromversorgung unter anderem. Gab es solche Attacken hier auch schon im Saarland?
Ja, muss man sagen, dass Saarland sei kein Ort der Glückseligkeit, sagte Innenminister Joost am Rande der Veranstaltung. Auch hier habe es Angriffe gegeben auf kritische Infrastrukturen. Es gibt sie auch weiter. Allerdings kommen die übers Netz auch. Nur ein Beispiel dafür, vor ein paar Jahren ein Cyberangriff auf das DRK-Krankenhaus in Saarlouis. Mhm. Also das Thema hat der Verfassungsschutz und auch das Innenministerium im Blick. Mehr sagen sie dazu aber nicht, aus taktischen Gründen auch.
Was kann denn das Saarland tun, um sich gezielt darauf vorzubereiten, dass sowas mal hier stattfinden kann?
Also der saarländische Verfassungsschutz, der handelt ja nicht alleine, der handelt im Verbund. Das heißt, er kann auch auf Informationen anderer Behörden zugreifen. Das hilft schon mal. Was der saarländische Verfassungsschutz jetzt aber ganz konkret selbst tut, ist, dass er Firmen und Unternehmen, die zum Beispiel bei der kritischen Infrastruktur mitarbeiten, Krankenhäuser beispielsweise, einfach für das Thema auch schon mal zu sensibilisieren. Und dann geht es auch darum, also das fängt zum Beispiel bei ganz kleinen Sachen an, wie man sensibilisieren kann, dass Gebäudepläne nicht einfach
online gestellt werden,
Lagepläne nicht einfach zugänglich sind, sodass sich jemand, der Spionage eben betreiben will, dann nicht weiß, wo er hingehen muss und wie er sich am besten den Weg dort sucht. Und es ist jetzt auch noch eine Kontaktstelle im Innenministerium eingerichtet worden, einfach für Fragen und Hilfestellungen. Und das ist schon mal ein großer Punkt. Was jetzt allerdings fehlt, ist, es gab ein Bundesgesetz, das wollte mehr Regulierung für besseren Schutz bei kritischer Infrastruktur. Dazu sollten Unternehmen stärker in die Pflicht genommen werden. Aber das droht jetzt zu scheitern, eben nach dem Bruch der Ampel.
Vielen Dank, Marco Karp. Wir haben über Bedrohungen auch hier im Saarland durch unter anderem Falschinformationen, Spionage und anderes gesprochen. Davor warnt der saarländische Verfassungsschutz. Green Door von Shaking Stevens auf SR3. Am 8. Dezember wird gewählt. Nein, nicht die Bundestagswahl, die ist jetzt nicht nochmal vorgezogen worden. Es geht um Wahlen in Schmelz, Michelbach und in Primsweiler. 661 Bürger sind da aufgerufen, ein weiteres Mal ihre Stimme für den Gemeinderat Schmelz abzugeben, weil die Stimmzettel vertauscht worden waren. Da wurden ihre Stimmen also einfach umgekehrt ausgegeben und deswegen nicht gezählt. Ein Einspruch gegen die Vernichtung dieser Stimmzettel bei der Landeswahlleitung war erfolgreich und deswegen wird jetzt übernächsten Sonntag in beiden Ortsteilen nochmal gewählt. Wie die Wahlkämpfer versuchen, ihre Leute dazu zu bringen, am zweiten Adventssonntag nochmal zur Urne zu gehen, hat SR3-Reporterin Steffi Ball rausgefunden.
Als Mitte Oktober die Meldung von der Landeswahlleiterin kam, der Einspruch gegen die Vernichtung von 661 Stimmen bei der Kommunalwahl war nicht rechtens. Die Wahl zum Gemeinderat Schmelz muss in den Ortsteilen Michelbach und Primsweiler wiederholt werden, ist der Urheber des Einspruchs, Frank Edlinger, erstmal zusammengezuckt.
Ja, zuerst mal denkt man sich, oh, jetzt habe ich mir aber wieder Arbeit aufgehalst. Das ist tatsächlich so. Und wir sind alle im Berufsleben, auch meine Mitstreiter von der SPD. Und natürlich ist es Arbeit, aber ich habe mich wirklich gefreut, dass hier wirklich jede Stimme dann doch nochmal gezählt wird und dass wir hier nochmal einen Urnengang haben.
Weil wählen gehen zu dürfen, das ist ein Privileg, findet der Ortsvorsteher von Michelbach. Und seine Michelbacher gehen traditionell zur Wahl, wenn sie dazu aufgerufen sind, ist sich der SPD-Mann sicher. Der traditionelle politische Gegner CDU, der mit der Freien Liste und der FDP eine hauchdünne Mehrheit von einer Stimme im Gemeinderat hat, ist nicht böse über die Nachwahl, versichert deren Michelbacher Spitzenkandidat Nils Mehle.
Das ist sehr wichtig, ja. Wir haben als CDU lange Zeit in Schmelz in der Opposition gelebt. Aber jetzt haben wir endlich die Mehrheit erreicht, auch durch im Sommer einen hohen Wahlkampf mit viel personellem und auch finanziellem Aufwand. Und das wäre ja schade, wenn wir das jetzt in einer Wiederholungswahl verlieren würden. Deshalb kann ich nur noch mal sagen, hoffen wir auf jede Stimme am 8. Dezember, also nächste Woche Sonntag.
Dass aber auch jeder ganz selbstverständlich vom Wahltermin am 8. Dezember gehört hat und deshalb kommt, davon geht keine der wählbaren Parteien aus. Also heißt die Devise Wahlkampf.
Ja, wir haben tatsächlich auch noch mal 20 Plakate bestellt und auch schon aufgehangen. Und das ist auch alles letztlich genau wie bei jeder anderen Wahl, haben wir uns da nicht lumpen lassen und haben auch noch mal Plakate aufgehangen.
Flyer wurden gedruckt und jeder Bewohner von Michelbach und Primsweiler hat Hausbesuch von potenziellen Gemeinderäten bekommen. Wenn noch nicht von jeder Partei, dann wird noch dieses Wochenende an Haustüren geklingelt. Danach ist Weihnachtsfrieden, versichert CDU-Mann Mehle. Außerdem gibt's kleine Festchen. Die SPD lädt am 6. Dezember zum Rote-Mützen-Fest, die Freie Liste einen Tag später zum Weihnachtsmarkt. Was an Überschuss reinkommt, wollen beide Parteien jeweils einem sozialen Zweck zukommen lassen. Es gibt Reibereien unter den Konkurrenten, ja. Die hauchdünne Mehrheit im Rat gegen die traditionell in Schmelz stärkere SPD, das wurmt die einen, freut die anderen und könnte möglicherweise mit der Nachwahl auch wieder kippen. Was aber alle Wahlkämpfer eint, das ist ihr Engagement für Schmelz, für Michelbach oder Primsweiler.
Wir bekommen hierfür kein Geld, also eine leichte Aufwandsentschädigung für eine Sitzung, 25 Euro. Aber ansonsten ist das alles ehrenamtlich und unser Ziel ist es, die Wünsche und Anregungen der Bürger, die uns jederzeit ansprechen können, in den Gremien, im Ortsrat und im Gemeinderat durchzusetzen und einfach dafür zu sorgen, dass es den Leuten besser geht.
Es könnte also nochmal spannend werden im Gemeinderat Schmelz. In Michelbach und Primsweiler wird nämlich nachgewählt am 8. Dezember. Ja, rund 20 Jahre war die Bundeswehr in Afghanistan im Einsatz, um das Land vor den Taliban zu schützen, zu stabilisieren, Sicherheit und Bildung für Frauen und Mädchen zu bringen und noch vieles mehr. Doch was heute vor allem von dem Einsatz im Gedächtnis bleibt, ist Chaos. Und zwar beim Abzug der Soldaten. Menschen, die sich verzweifelt an Flugzeuge klammern, flehen sie nicht zurückzulassen. Im August 2021 haben die Taliban die Hauptstadt Kabul zurückerobert. Die westlichen Alliierten sind raus. Deutschland hat tausende afghanische Ortskräfte ihrem Schicksal überlassen. Wer für das Chaos die Verantwortung trägt. Unter anderem darum geht es in einem Untersuchungsausschuss. Heute Nachmittag musste der ehemalige Bundesaußenminister Heiko Maas aussagen. Und im Vorfeld gab es schon Vorwürfe, unter anderem von Grünen-Obfrau Sarah Nani.
Abwesend. Er hat zum Beispiel an der ersten Krisenstabssitzung, die ja dann sogar noch vorverlegt wurde, weil man spürte, dass es doch etwas dringlicher wird, als man zunächst dachte, gar nicht teilgenommen. Das Problem ist, dass er sich erst dann dafür interessiert hat, als geknallt hat.
Ja, darüber spreche ich mit Uli Haug im Hauptstadtstudio in Berlin. Uli, du hast das Ganze heute verfolgt. Was hat Heiko Maas denn zu den Vorwürfen gesagt?
Ja, ich stehe noch vor dem Ausschuss, deswegen halte ich ja auch so ein bisschen im Bundestag und Heiko Maas wird weiter von den Abgeordneten gegrillt. Also diese Zeugenbefragung dauert weiter an und die Vorwürfe sind natürlich weiterhin dementsprechend, dass Maas nicht rechtzeitig reagiert hätte, was beispielsweise die Evakuierung der deutschen Botschaft in Afghanistan angeht und dass er eben die Informationen, die er hatte, nicht richtig gedeutet hat und dann entsprechend spät entschieden hat, aus Afghanistan letztlich zu evakuieren.
Wie hat er denn seine Entscheidungen verteidigt?
Er hat sie insofern verteidigt, dass er gesagt hat, es hat eben sehr viele unterschiedliche Informationen gegeben. Da gab es die deutsche Botschafterin in Amerika, in den USA, Emily Haber, die hat davor gewarnt, dass die Taliban, die hatte die Informationen von den Amerikanern, dass die Taliban sehr schnell Kabul übernehmen konnten. Und es gab auf der anderen Seite aber beispielsweise den Bundesnachrichtendienst, der in einer Analyse zu dem Ergebnis kam, vor dem 11. September 2021 würde nichts passieren. Letztlich hat man sich dann um 3 Wochen verschätzt, denn die Taliban haben am 15. August Kabul übernommen und dann wurde es eben brenzlig und alles musste Hals über Kopf entschieden werden.
Er wirft ja dann auch den USA viel vor. Zieht er sich nicht damit auch aus der Verantwortung? Hätte er nicht als Außenminister früher auf die Warnungen von den Taliban reagieren müssen?
Also er nimmt im Nachhinein schon die Verantwortung an und sagt eben, er habe auf Grundlage der damaligen Informationslage entschieden, aber das Ganze hatte ein Vorspiel. Wir wissen, dass die damalige Trump-Administration mit den Taliban in Doha über den Abzug verhandelt hat und zwar nicht erst seit gestern, sondern mal mindestens seit April 2021 war klar, das Gastspiel der Amerikaner und damit auch der Deutschen hat ein Ende und da hätte man eben als deutscher Außenminister möglicherweise früher entscheiden müssen.
Wie geht es denn jetzt weiter mit dem Untersuchungsausschuss? Die kommen ja jetzt zum Ende. Wie geht es da auch weiter für Politiker wie Maas oder Kramp-Karrenbauer, die dort aussagen müssen?
Also die beiden haben ausgesagt, ihnen wird rechtlich nichts drohen, aber am Schluss kommt eben nochmal die Kanzlerin. Sie ist zu Gast, Angela Merkel, und dann wird der Ausschuss eben zum Ende kommen und dann wird man im Bundestag noch vor den Neuwahlen am 23. Februar die Ergebnisse des Ausschusses auch nochmal genauer diskutieren.
Vielen Dank, Uli Haug, im Bundestag vor dem Untersuchungsausschuss zu dem Afghanistan-Abzug 2021 der Bundeswehr. Heute musste Heiko Maas seine Entscheidung während des Bundeswehrabzugs aus Afghanistan verteidigen und Rede und Antwort stehen. Und das war die Region am Nachmittag mit Simin Sadeghi. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt übernimmt gleich Oliver Hottung mit dem SR3 Feierabend und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dann.